Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Nein, es ist kein Déjà-vu und es ist kein Fehler in der Matrix. Willkommen im Lockdown Nummer 2. Die Kinos haben geschlossen. Glück im Unglück, speziell für euch, denn wir stehen weiterhin an eurer Seite und wir fragen uns wie immer in dieser Folge, was läuft aktuell Interessantes, was steht dennoch trotz Lockdown demnächst in den Startlöchern und was wird gerade produziert und fertiggestellt und da ist diesmal wieder super abgefahrener Scheiß dabei. Ich mach's kurz, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, sitzt doch noch, ne? Ja, also vielen Dank dafür.
Bitte gerne.
Ja, es stimmt, da war irgendwie eine Woche zu lange Pause und ja, man sagt, wer rastet, der rostet. Die Wahrheit ist aber tatsächlich... Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich behaupte auch in der Zeit, Ronny hat auch gar nicht so viel gerastet und scheint trotzdem zu rosten. Das ist nämlich auch der Grund, warum wir die Woche Verschiebung drin haben, so ein bisschen. Ich schieb's ganz klar aufs Alter. Und damit hallo, herzlich willkommen, Ronny.
So viel Wortspielerei dazwischen. Ich bin gar nicht mehr richtig hinterhergekommen, aber danke für diese charmante Anmoderation, lieber Alex.
Ja.
Schon irgendwie, ja. Ne? Aber ja, sorry, ich musste ja letzte Woche leider absagen, war ja für ein paar Tage verreist, komme zurück nach Hause und habe plötzlich einen Steifen, mega unangenehm, konnte mich kaum noch bewegen, alles tat weh, vor allem im Liegen, sehr unangenehm.
So hört man, ja.
Ja, wenn du dann Schmerzen hast, auch unangenehm für die Freundin, wenn du dann plötzlich im Bett dich halt nicht mehr richtig drehen kannst. Aber Arzt hat gesagt, hier, da gibt's was gegen.
Ich bin mir gar nicht sicher, worum es gerade geht.
Aber na, wie ich gesagt habe.
Ach ja, richtig.
Genau. Mittlerweile auch schon ein bisschen so Massage gehabt, wurde ordentlich dran rumgeknetet und es geht tatsächlich langsam besser.
Bergauf heißt
es? Bergauf, richtig.
Oh Mann.
Also,
sehr schön. Das Wichtigste ist,
wer auch in das Alter kommt und Probleme hat, auch da gerne dann demnächst in die Kommentare schreiben. Ich gebe gern Tipps und Tricks.
Das Wichtigste ist doch, dass es dir wieder besser geht, zumindest gut genug, damit du hier diesen Spaß wieder mitmachen kannst. Und eine kleine Ergänzung noch zu seinem im Intro gesagten, wir sind weiter an eurer Seite, natürlich nur virtuell, safety first, desinfiziert, könnt ihr euch uns auf eure Ohren geben.
Ich bin sogar offiziell qualifiziert, das habe ich ja gar nicht erwähnt, ich wurde ja mittlerweile auch getestet oder musste mich testen lassen, negativ.
auf was? STDs?
Erstens mal, dass ich auf Versteifungen und zweitens auf du weißt doch, was gerade rumfleucht.
Das, was nicht genannt werden darf.
Voldemort hier, ne?
Ja.
Backpfeifen, Drüsel im FIFA.
Ich wiederhole nochmal. Das Wichtigste ist, dass es dir gut geht. Aus purem Eigennutz, damit wir heute hier zusammenkommen können, um das Update Nummer 40 abhalten zu können.
Das ist auch eine richtig gute Zahl, muss ich sagen.
Ja, und das ist, glaube ich, auch Anlass genug. So eine runde Zahl finde ich immer ganz schön, um vielleicht so ein bisschen das gewohnte Programm durcheinander zu wirbeln.
Ha! Also quasi nicht nur, wie sagt man so schön, extrinsisch durch die gegebenen Umstände, sondern auch intrinsisch. Quasi.
Auf jeden Fall.
Der Drang zur Innovation. Ja.
Boah, das so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wow. Lass mal schön die Kirche im Dorf hier, ne? Oh Gott, das ist
ja. Ja, man muss die Leute halt immer ein bisschen locken, auf jeden Fall.
Ja, erzähl mal.
Erzähl mal.
Üblicherweise fangen wir mit den Releases an.
Ja, wir fangen wir fangen mit den Releases an. Aber gerade November, habe ich gehört, sieht es ein bisschen trostlos aus und es macht auch keinen Sinn, irgendwas anzusagen, was hätte theoretisch, hypothetisch ins Kino kommen können, weil Ihr habt keine Chance. Also es ist gerade alles wieder zu für mindestens 2 Wochen, wenn nicht sogar den ganzen November. Und da haben wir uns doch gedacht, was gibt es denn gerade zu gucken, wo wir vielleicht sagen, hey, da haben wir schon drüber gesprochen, irgendwie über Trailer oder Infos oder News. Aber jetzt haben wir es tatsächlich mal gesehen und vielleicht können wir jetzt nochmal nachträglich quasi zu dem Angeteaserten oder was auch immer auch mal eine Meinung raushauen. Und da habe ich 2 Sachen mitgebracht. Wow. Ich weiß nicht, wie viele du hier im Gepäck hast.
Höchstens 2, kommt ein bisschen drauf an, was du jetzt ja auch im Schlepptau hast, weil, das ist eine wichtige Info, wir wissen das jetzt nicht, was der andere auspackt.
Ein bisschen wie Herzblatt, hm? Ich habe 2 Serien geguckt.
Auch wie alt bist du?
Älter als ich dachte. Auch aufgrund meiner quasi gesundheitlichen Abstinenz. Da bietet sich Netflix ja immer so ein bisschen als Trostbonbon an. Und zwar habe ich endlich mal Biohackers nachgeholt. Deutsche Serie, die ja in Freiburg spielt, deshalb quasi jetzt völlig lokalpatriotisch war das ja Pflichtprogramm. Und ich habe mir gedacht, hey komm, bei diesen, nennen wir diese Rubrik mal Highlights, ich versuche die mal in einem Satz zusammenzufassen. Und bei Biohackers habe ich mir Folgendes aufgeschrieben: unausgewogene Genre-Rezeptur mit Suchtpotenzial, welche bei genauerer Betrachtung Nebenwirkungen wie Übelkeit und Schwindel auslösen kann.
Ich nehme an, das soll lustig sein, aber es gibt mir jetzt nicht so wirklich ein Bild von ich bin unentschlossen, muss ich das jetzt gucken oder nicht? Ich bin so verwirrt.
Ja, genau, das bin ich ja auch immer noch, obwohl ich jetzt die komplette erste Staffel gesehen habe. Sind ja nur 6 Folgen und ich muss sagen, mit der Eröffnung, wie sich so entwickelt, hat mich schon gecatcht. Aber da werden ein paar Genres zusammengeworfen, da wird der wirklich im wahrsten Sinne schwindelig. Und dann am Ende, wo ja jeder sagt, oh, da ist dieser krasse Cliffhanger, sage ich ja, d'accord, aber da packen sie nochmal eine Keule aus, wo ich denke so, hui, also da bin ich mal gespannt, wie er da den Turn kriegt, weil das wird jetzt so ein bisschen, also das wird schon ein bisschen, was weiß ich, also.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der seniorige Zuhörer, der quasi schon länger bei uns dabei ist, weiß ja eigentlich Genre-Mix. Das triggert uns doch im positivsten Sinne eigentlich.
Aber was man aus den Trailern kennt, ist so ein bisschen Sci-Fi, so ein bisschen Thriller. Und dann geht es aber um so eine junge Studentin und die hat so völlig überdrehte Mitbewohner, die immer so ein bisschen lustig sind und so ein bisschen so goofy. Und
ein bisschen Rom-Com auch, oder was?
Ja, geht auch mit rein. Und es ist alles, wie gesagt, es fühlt sich einfach ein bisschen noch unausgewogen an.
Okay.
Also so Genre-Spitzen zwischen Thriller und so ein bisschen halt Coming of Age und ein bisschen irgendwie so.
Okay, lass es mich anders formulieren nach allem, was ich gehört habe, um das Thema vielleicht abzuschließen.
Ja, schließen wir ab.
Es ist jetzt, meine Watchliste hat sich aktuell nicht wesentlich verändert mit dieser Information.
Ja, genau. Also muss, glaube ich, schon ein bisschen Interesse haben, um das zu gucken. Und ich bin mal gespannt, was die Staffel 2 macht. Die haben sie jetzt gerade angefangen zu drehen unter Auflagen hier in und um Freiburg. Und ich bin gespannt. Was steht denn bei dir auf der Liste? Vielleicht kannst du mich ja mit deinem Einwurf locken.
Pflichtprogramm halt, ne? Mandalorian, 2. Staffel, 1. Folge, ist online. Freunde des gepflegten Disney Plus Star Wars Geschmacks.
Wo sind deine Einsatzrezension?
2. Staffel startet mit einer absoluten Benchmark-Folge und rezementiert gefühlt nochmal das Western-artige Star Wars-Genre, das sie da bei Mandalorian gefühlt etabliert haben.
Die 1. Folge ist schon dick.
Das ist fett und ich bin durch Justified Timothy Olyphant jünger. Und Spoiler, ja, Timothy Olyphant ist in dieser 1. Folge und es ist einfach großartig.
Meine Freundin hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Er ist eine absolute Mischung aus Pierce Brosnan und Josh Duhamel.
Wie
so ein Face-Morph. Unglaublich.
Das Schöne ist halt, wenn du Justified gesehen hast, wo er auch so ein
den
so ein Cowboy-Spiel letzten Endes und ja, so eine Art Dorf-Sheriff, immer die Knarre im Anschlag, immer schießmütig unterwegs, alles auch so Western angehaucht und die Whiskys werden quasi gekippt ohne Sinn und Verstand. Mhm. Und dann sitzt er da direkt wieder in dieser Bar und ich dachte mir, yes! Ja, und dann, wie gesagt, absolut dick aufgetragen, Special Effects, gut Plot, ne? Was ich sagen muss, aber ich fand's super, der Plot ist vielleicht überschaubar, aber endlich diese 50-Minuten-Folge und du hattest wirklich das Gefühl, dass die da auch einfach mal so ein bisschen die Story selber ist vielleicht überschaubar, aber trotzdem erzählten sie so ein bisschen so eine Saga, ne? Und holen einfach dich ab, was diese Figur des Timothy Oliphant betrifft. Geben dem Ganzen so ein bisschen Background, wo sie teilweise in der ersten Staffel bei diesen 30-Minuten-Episoden gar keinen Raum für hatten.
Naja.
Ich hoffe, das bleibt so. Und ich sag mal so, die zweite Staffel hätte wesentlich schlimmer starten können. Weil das war schon erstmal ein Hammer.
Kommt ja auch direkt von John Favreau. Bis jetzt nur Produzent, jetzt mal selbst Regie geführt. 55 Minuten habe ich auch erstmal geguckt, ob sie das gefüllt bekommen. Thematisch schließt man wie an Staffel 1 an viele Folgen an. Er rockt sich irgendwie zusammen, um irgendwas zu erfüllen oder zu bekommen. Kennt man alles schon gesehen. Aber der Scale von den Sets, von den Visual Effects, das ist halt schon halt mindestens da zwei Nummern größer als in Staffel 1.
Wie gesagt, wir wollten es ja kurz halten.
Ich genau, muss auch deshalb sagen,
auf jeden Fall
Empfehlung,
die Technologie, man sieht, dass sie verstanden haben, was sie damit machen, dass sie größer werden können damit. Man sieht es natürlich immer noch, wenn man weiß, wie es funktioniert, aus meiner Sicht. Ganz klar, ich achte sogar mittlerweile drauf, wo ich dachte, geil, das haben sie bestimmt so gemacht. was ich sagen möchte noch ist, gerade in dieser ersten Folge ist es mir wieder massiv aufgefallen, so viel Liebe zum Detail, da sind so viele Easter Eggs in dieser ersten Folge drin.
Referenzen
für die Leute,
krass,
die Spielfilme gesehen haben, da, also, schön. War einfach schön.
Mhm.
Schön wegzugucken. So, jetzt darfst du wieder.
Ich habe noch was, das ist ein bisschen bodenständiger und überhaupt gar nicht mal so Sci-Fi. Und zwar The Queen's Gambit auf Netflix seit dem 23.10. Wir haben nicht über den Trailer gesprochen, wo der kam, weil ich fand den Trailer so ein bisschen so,
Ja,
jetzt im Nachhinein muss ich sagen, okay, er fasst eigentlich ganz gut zusammen, wenn man die Serie schon mal gesehen hat. Und so, zu The Queen's Gambit habe ich mir aufgeschrieben, Anya Taylor-Joy brilliert Zug um Zug auf einem puristischen Spielfeld und trifft mit einer makellosen Produktionstaktik genau ins Schwarze.
Okay, also ist so gut, wie alle sagen. Kommt ja tatsächlich bei den Kritikern auch sehr, sehr gut an derzeit.
Meine Freundin hatte die ersten 10 Minuten angeschmissen und ich dachte so, ja, gucke ich mal mit rein und hat mich direkt gecatcht, weil es ist so ein starkes Drama, Kindheitstrauma, Fundament. Hat auch die ganze Zeit immer so ein bisschen was von der Schachnovelle, hat so ein bisschen angelehnt an dieses Thema, wo einfach so ein Schachgenie aus dem Nichts kommt. Super gemacht, super reduzierter Look, aber es gibt an ein, zwei Ecken immer mal so richtig geile kleine Kameranuancen, die das Ganze auch so ein bisschen cinematisch halt immer in so ein kleines Glanzlicht drücken. Es ist saugeil gespielt, es sind richtig geile Sets, das spielt immer so in den 60er, 70er Jahren, wo ich mich immer gefragt habe, wo haben sie denn jetzt noch dieses Hotel oder dieses Casino gefunden, was immer noch so aussieht. Ist eine schöne Story, straight durcherzählt, mit Fokus auf den Darstellern und der eigentlichen Geschichte. Das Ende war mir ein bisschen zu konventionell, da hätte ich mir noch so ein bisschen schwere Mut gewünscht, aber kann man nichts falsch machen, auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Gibt es da eine zweite Staffel? Also ist das, nee, so, ist das so eine ist Art durch, Limited Series
das
geschlossen?
Das ist Limited, genau. Das basiert auf einem Roman und ist quasi mit den 7 Folgen auch direkt beendet worden.
Auch so gut zu wissen, dann kann man sich ja, weiß man wenigstens, worauf man sich eingelassen hat und es ist nicht direkt wieder so ein riesen Commitment, wo, weiß ich nicht, noch x Staffeln vielleicht nachkommen. Ich meine, bei Netflix sowieso nicht, aber ja. Naja. Anderes Thema. Ja, cool.
Also gerade die Frau Taylor-Joy spätestens, also jetzt mit Emma ja auch dieses Jahr gesehen oder konnte man sehen im Kino jetzt mit der Serie, glaube ich, halt nochmal richtig ihren Marktwert, glaube ich, da gut angehoben. Und Bill Camp,
kommen wir später nochmal drauf, Spoiler.
Bill Camp, auch nochmal eine kleine Rolle, wie letztens in Dark Waters, wo die Review hatten. Auch hier eine Mini-Rolle, aber auch nochmal bleibt so hängen und ist so geil gemacht. Empfehlung, Daumen nach oben, hat fast eine 8,9 oder so bei IMDb aktuell und würde ich unterschreiben.
Stark. Ja, dann schließe ich das Ganze und du hast angefangen mit dem Kram, den du nicht so gut fandest, ich schließe mit dem Kram, den ich nicht so gut fand. Das nimmst du schon mal vorweg. Ich habe Unhinged gesehen.
Oh.
Russell Crowe, Unhinged.
Unhinged, nice, ja.
Genau, der lief ja, glaube ich, sogar in Deutschland im Kino.
Der lief, ich weiß gar nicht, wie lange, ehrlich gesagt.
Nee, ich glaube, nicht lang.
Oder kurz nachdem der Lockdown wieder aufgehoben war, ich weiß nicht, ist ja auch wurscht.
Ich hatte nur mal gegoogelt und gesehen, dass er auf jeden Fall nicht gut weggekommen ist, was das deutsche Einspielergebnis betrifft. Ich hatte ja mir gewünscht nach dem Trailer, dass das richtig gut abgeht. Das Beste am Film, würde ich sagen, ist noch durchaus die schauspielerische Leistung von Russell Crowe an der Stelle und das auch das Commitment drauf zu packen, physisch.
ja.
Ansonsten, Meine Güte, ich weiß gar nicht. Kann ich schwer in einem Satz zusammenfassen. Also da krankt es doch an allen Ecken und Enden. Und ich behaupte, da ist irgendwo drin auch prinzipiell ein guter Film versteckt gewesen. Aber man hat sich, glaube ich, auf einfach die falschen Dinge konzentriert. Wenn es Action gibt, dann ist die so überzogen gewalttätig. Das ist völlig, völlig überflüssig und auch irgendwie von diesem, ich sag mal, pseudorealistischen Szenario fast ablenkt.
Okay.
Sag ich mal. Als hätte jemand das Gefühl gehabt, der Plot wird es nicht reißen. Wir müssen jetzt hier mit viel Blut und Mord und Totschlag glänzen. Und das ist wie so ein Antikörper, finde ich. Es passt überhaupt nicht rein. Der Plot selber, gut, sei es drum. Und ja, ach, ich weiß nicht, das ganze Finale ist so ein bisschen antiklimaktisch. Ich hatte es mir wirklich gewünscht und ich muss zugeben, die ersten 30 Minuten hing ich auch ganz gut dran und dann die zweite Hälfte verliert er sich komplett. Wie gesagt, ein bisschen schade drum. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Das Budget war da, die Production Value war da. Ich glaube, das Cast prinzipiell war auch da, nur das Drehbuch irgendwie hat es den Tag nicht ans Set geschafft.
Mann, ey, man kann die Enttäuschung so aus jeder Pore quasi, kann man die wahrnehmen gerade.
Ja, das ist das richtige Wort, um es zusammenzufassen. Es ist halt tatsächlich enttäuschend, weil ich hätte es mir wirklich gewünscht.
Ja, wir hatten auch Bock öfter drauf. Drüber gesprochen, auf jeden Fall. Ja,
ja, also.
Ach ja.
Kein Michael Douglas.
Kleiner Hint, wir werden es noch nicht erwähnen, weil es ist, glaube ich, erst in 3 oder 4 Wochen, aber kommt irgendwann auf Amazon Prime, wird er freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob es schon ohne Bezahlen ist oder mit Leihgebühr, aber er kommt irgendwann jetzt in der 3. oder 4. Novemberwoche.
Ja, wird jetzt, glaube ich, niemand mehr in deinem Ofen vorlocken, der ja gerade die letzten 5 Minuten zugehört hat.
Ja, aber alle, die jetzt vielleicht denken, jetzt gucke ich mir den erst recht an, da will ich schon als Protest jetzt nicht zustimmen.
Und dann können die Leute sich auch gerne bei mir melden und sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, was ich von hier rede. Das ist völlig legitim. Würde mich tatsächlich dann auch interessieren.
Aber apropos, was kommt denn noch so raus? Wir haben immer noch unser kleines Release-Fenster. Und damit würde ich jetzt quasi in die nächste Rubrik überleiten.
Hast du was gefunden, das du reinschreiben kannst?
Naja, noch ein kleiner Nachtrag, weil wir letzte Woche Streamer. Ausgefallen sind, aber jetzt quasi schon wieder obsolet. Letzte Woche kam Hexen in die Kinos, so ein bisschen eigentlich unter dem Radar. Nochmal die Neuauflage von Robert Zemeckis mit Anne Hathaway und
Passend zu Halloween so ein bisschen.
Ja, ne? Stanley Tucci auch dabei. Und Morgen die ganze Welt, ein deutscher Beitrag von Julia von Heinz. Das ist der Film, der jetzt quasi in die nächste ins nächste Oscar-Rennen mit reingeht. Habe ich unglaublich.
Als deutscher Beitrag.
Als deutscher Beitrag, als quasi Best nicht International Feature. Genau.
Nichts davon gehört bisher.
Wird von der Kritik gelobt. Habe schon ein, zwei quasi Real-World-User-Reviews gelesen, die meinen so, harter Tobak. Also, huiuiuiuiuiui. Im Sinne von nicht so gut.
Echt?
Ja. Oh. Also, wie gesagt, zwei Leute, die ich da gelesen habe, die den jetzt schon gesehen haben. Ist letzte Woche in die Kinos gekommen.
Aber meinst du, wird kein deutscher Parasite, sagst du?
Das ist schwierig. Also politisch halt motivierter Film. Ich weiß es nicht. Aber ich habe nichts gesagt. Also nur das, was ich gelesen habe. Könnt ihr euch jetzt eh nicht vom Gegenteil überzeugen, weil Kinos sind dicht. Also müssen wir jetzt eh wahrscheinlich mindestens einen Monat warten. Ansonsten, wir haben es gerade erwähnt, auf den Streamingdiensten kommt wenigstens noch ein bisschen was. The Mandalorian läuft seit letzten Freitag. Das heißt, ab morgen dann welche Folge ist das dann? Die 10. Auf jeden Fall die zweite Folge der zweiten Staffel.
Zweite Folge, zweite Staffel. Mach's dir doch nicht so kompliziert.
Sie ziehen das ja so durch.
Ich weiß, Kapitel 10, ja.
Ja, du hast mich ja quasi genötigt. 6. November, eine deutsch-österreichische Produktion, was wir wollten, auf Netflix mit Elias Mbarek, mal nicht als irgendwie bunter Paradiesvogel oder Komödien-Romantik-Dödel. Guck dir mal in den Trailer, wenn er ein bisschen auf schwermütiges deutsches Zeug steht, wie immer eigentlich fast. Ich fand's ein bisschen meh, aber es kommt auf Netflix raus, hey. 6. November auch Onward, kommt auf Disney Plus dann. Also wird freigeschaltet auf Disney Plus. Und nochmal ein kleiner Tipp, auch nichts Neues, aber wir haben oft drüber gesprochen. Ab 12. November auf Amazon kommt dann Marie Curie und noch der wunderbare Mr. Rogers auf die Plattform. Ich glaube, erstmal noch ein bisschen gegen Money, Money, Scheine, aber irgendwann wahrscheinlich auch vielleicht kurzzeitig im Prime-Angebot. Und das war's mit den Releases. Danke.
Ja, danke auch. Ich meine. Ist überschaubar, aber ich meine, es ist der Monat der Next-Generation-Konsolen, von daher
okay, stimmt.
Kann ich dir sagen, dass ich zu tun habe auf jeden Fall in der zweiten Novemberhälfte.
Ja, dann Zweite Novemberhälfte werden wir dann mit dem nächsten Update nochmal abdecken. Ansonsten würde ich sagen, News.
Genau. Ja.
Und wir beginnen mit einer traurigen Nachricht. Ihr habt es alle gehört. Wir müssen uns verabschieden von einer großen Institution. Quibi ist tot.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wovon du redest, aber wir haben auf jeden Fall Quibi auf der Liste. Oh.
Ja, was ist da los? Ja. Quibi. Ich weiß gar nicht, warum wir immer wieder drüber gesprochen haben, weil in Deutschland, Europa sowieso überhaupt gar keinen Stellenwert.
Aber, weltweiter ja. Launch. Weltweiter Launch.
Ja, aber kenne niemanden.
Ich möchte es nur gesagt haben. So, der
ja, darüber gesprochen hat.
Das ist ja wahrscheinlich auch genau der Punkt. Also, Quibi ist raus, war ja als Quickbytes, ne? Plattform für unterwegs, kurzer Content, primär vielleicht auch für junge Leute, News als auch was Serien betrifft, haben da ja durchaus reingebuttert. Ich glaube, war ein Startup mit was? Fast 2 Milliarden?
1,3 knapp, ja.
Euro meinst du?
Nee, ich glaube Dollar.
Oder? Ich dachte, ist ja auch
viel.
Ist ja auch egal.
Mach's kurz, viel. Es ist zu viel schon wieder Content.
Die Frage ist halt jetzt so ein bisschen, was passiert denn mit dem Content, der produziert wurde, der durchaus existiert und der vielleicht auch zum Teil noch nicht ausgestrahlt wurde. Mhm. Und ich glaube, da suchen sie durchaus, ich sag mal, Rettungsschirme, um da irgendwo unterzukommen. Und wir kommen ja auch gleich nochmal, glaube ich, mehr drauf, dass durchaus es ein Konzept sein kann, Sachen aufzukaufen, ne, für eine andere Streaming-Plattform zum Beispiel. Um das abzuschließen, Content aufkaufen, ja, aber dass auch keine andere Plattform gesagt hat, wir nehmen euch. Und wir machen aus euch zum Beispiel eine Sparte von Netflix, ja, von Amazon oder von HBO Max. Das alleine sollte bezeichnend genug sein, ne, wenn da keiner dran glaubt.
Wie gesagt,
von daher
ist gone. Noch nicht mal, dreiviertel Jahr ist es wieder weg. Wir können uns alle wieder, was das angeht, schlafen legen.
Genau, also für die Leute, die es wieder erwartend einen Platz in euren Gehirnwindungen eingenommen hat, könnt ihr direkt die an der Stelle formatieren gehen. War von vornherein verschwendeter Platz.
Aber du hast es schon erwähnt, was passiert denn, wenn man jetzt mal so ein paar heiße Eisen im Stall hat vielleicht und die jetzt irgendwie nicht mehr los wird? Und da ist hier der Aufhänger diese Woche, Coming to America, also quasi der zweite Teil, die Fortsetzung von, zu Deutsch kennen es wahrscheinlich die meisten, Der Prinz aus Zamunda.
Oh ja.
Eddie Murphy, 80er Jahre, uralt. Vielleicht können sich da noch ein paar Leute dran erinnern oder haben das mal halt durch Zufall, keine Ahnung, weil sie eingeschlafen sind,
durchaus Fernseher auf Kabel 1 gesehen.
Ja, aber ich finde, es gibt unglaublich wenige, die es halt wirklich kennen. Ist ja auch wurscht. Okay. Zweiter Teil soll kommen, falls ihr es noch nicht gehört habt. Es gab auch schon Teaser-Poster und Release-Dates. Und jetzt wird das Ding aber von Paramount Pictures verkauft und zwar an Amazon für einen Preis von
125 Millionen Dollar.
Was nicht wenig ist.
Das ist nicht wenig, aber man muss natürlich auch ein bisschen dazu sagen, da ist ja bestimmt schon so ein bisschen Marge auch mit eingerechnet. Bedeutet, Produktionskosten plus, ne, also mindestens mal Break-Even. Jetzt muss man natürlich dazu sehen, groß Promo werden sie noch nicht gemacht haben, also keine großen Plakatkampagnen und so weiter und so und so fort. Das überlassen sie dann sicherlich schön Amazon, da nochmal reinzubuttern. Von daher für Paramount Pictures wahrscheinlich das Beste draus gemacht. Zeigt mir aber auch so ein bisschen, dass sie nicht so richtig dran glauben, dass sie dann weltweiten Einspiel-Hit quasi rumliegen haben oder, weiß ich nicht, dass sie schnell zu Geld kommen müssen und sie es nicht ewig parken können. Auf der anderen Seite möchte ich noch zu bedenken geben, um das einmal fertig zu machen.
Gerne.
Amazon hat das für 125 Millionen gekauft, aber die müssen das ja noch bewerben. Das heißt, die müssen ja noch weiter drauf zahlen auf die 125 Millionen. Und ob das dann aufgeht für Amazon, das würde mich ja mal interessieren tatsächlich.
Ja, das weiß ich nicht.
Was ich meine?
Mit Dolemite hat ja Eddie Murphy jetzt wieder so ein bisschen Aufschwung bekommen bei Netflix.
Ja, durchaus ich gut glaub, angekommen auf Netflix.
Das Zamunda-Ding, vielleicht ist das da auch in den USA noch ein bisschen größeres Ding, um mehr Leute abzuholen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das versuchen, da nochmal aggressiv in die Masse reinzudrücken. Und es ist ja nicht der erste Kauf, sondern vor Coming to America, was ich auch lange Zeit gar nicht wusste, The Lovebirds und The Trial of the Chicago 7, was jetzt auch bei Netflix gelandet ist, kam auch von Paramount, was sie verkauft haben.
Yep.
Und da glaube ich auch, wenn du quasi so noch klassisch auf Kino ausgelegt bist und vielleicht auch deine ganze Distribution darauf ausgelegt ist, warum nicht? Die Dinger hast du jetzt eh rumstehen und bevor es halt Hashtag Tenet irgendwie gegen die Wand fährt oder so halb fährt zumindest, warum nicht halt das Beste draus machen und das irgendwie noch schnell zu liquiden Mitteln machen?
Ich würde gerade sagen, also die Frage ist halt wirklich, ob sie jetzt die Sachen, wo sie gesagt haben, die sind vielleicht solide Streifen, gute Streifen, aber werden keine Einspiel-Hit-Wunder, die machen wir jetzt irgendwie zu Geld, um liquide zu bleiben, wie du schön, so schön gesagt hast. Auf der anderen Seite, wir hatten ja bei Bill und Ted in unserem geilen Bill und Ted-Special, das wir jetzt hier zuletzt rausgedonnert
haben. Granatenstark, meinst du wohl?
Ja, Mann. Da haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen, das kam ja sehr, sehr gut an bei diesem Premium-VOD-Kram, ne? War ja überall auf Platz 1 und hat ja, was, ich weiß gar nicht, so 50, 60 Millionen gemacht, ne?
Bill und Ted hat zumindest Minimum 33 Millionen so die ersten Wochen in den USA. VOD, ja.
Das, genau, ja, und ich versuche nur so ein bisschen in Perspektive zu setzen, wie gut Coming to America auf Amazon gehen muss. Ne? Um so ein bisschen, was weiß ich, irgendwas jenseits der 150 Millionen, die sie ja sicherlich ausgeben werden, inklusive Werbung und so weiter, zu rechtfertigen. Also schon ein ordentliches Invest von Amazon an der Stelle, weil Lovebirds als auch Trial of Chicago 7, soweit ich weiß, war für Netflix auch wesentlich günstiger.
Gut möglich, ja. Waren vielleicht auch jetzt nicht so die, ich sag mal, die Franchise-Sachen, potenziellen vielleicht, die man nochmal neu entzünden kann? Ich weiß es nicht. Aber ja, nichtsdestotrotz, aber, ja. 18. Dezember ist jetzt der neue Release-Termin über die Amazon Prime-Plattform. Da bin ich mal gespannt, geht er dann noch quasi ins Weihnachtsrennen? Vielleicht kann man da noch ein paar Leute mit abholen, wenn man zu Hause sitzt, im Lockdown, während des Weihnachtsgeschäfts, was vielleicht auch nicht mehr richtig stattfinden kann. Who knows?
Ja,
who
definitiv. Ich glaube schon, dass es ein guter Feiertagsfilm ist.
Ja, wahrscheinlich. Ansonsten, was kommt denn vielleicht noch oder was gibt es denn noch an Updates? Und wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Wir sprechen schon wieder über die Anya Taylor-Joy von The Queen's Gambit. Und zwar geht sie noch mehr ins Rampenlicht. Und zwar ist sie jetzt gecastet worden für das Furiosa Mad Max
Prequel.
So, ja. Alle verwirrt, alle maximal doch noch abgeholt, hoffe ich.
Ja, wir wussten ja, dass es einen weiteren Teil geben wird, ne? Ja. Nachdem Charlize Theron als Furiosa ja wirklich da so eine Galionsfigur geworden ist, war klar, dass es weitergeht mit ihr. War nicht so ganz klar, wie. Es ging da, glaube ich, einiges rum. Irgendwann war dann doch klar, es soll ein Prequel werden und dass Charlize Theron wohl nicht mehr involviert ist. Sie wirkt auch ein bisschen angesäuert, aber hat da gesagt, ja, die werden schon wissen, was sie machen, so nach dem Motto. jetzt wissen wir zumindest, Anya Taylor-Joy und auch Chris Hemsworth sind gecastet.
Chris Hemsworth?
Ja, Chris Hemsworth, erstmal natürlich eine dicke Hausnummer, die natürlich zieht auf jeden Fall, aber
Seaman in Black?
Ja, und naja, ist auf jeden Fall ein bekannter Name, ne?
Ja, klar.
Marvel-Universum spätestens. Und Anya Taylor-Joy, ich meine, du hast es gesagt, Queen's Gambit kam gut an. Sie war bei den Mutanten-Teenagern dabei, auch in einer ganz, ganz spannenden Rolle. Und wie du gesagt hast, zementiert sie jetzt hier, glaube ich, so ein bisschen ihre Hollywood-Karriere.
Und interessanterweise, das Ding kommt ja auch von Miller. Ich habe seinen Vornamen gerade vergessen. George Miller.
George Miller, ja, ja.
Macht
ja,
da
ja,
auch auf jeden Regie, Fall. Schreibt mit und ja, ist ja da komplett involviert. Also bin ich mal gespannt, was er da aus dem Hut zaubert mit den beiden. Mindestens mit den beiden.
Ja, bin ich auch gespannt. Bedeutet auf jeden Fall, dass es dort weitergeht.
Aber ich glaube, produktionstechnisch, sonst gibt es keine weiteren Infos. Aber jetzt die beiden hier erstmal
nächstes Jahr halt, ne?
Ja, irgendwann. Ja. Wahrscheinlich unter allerstriktesten Auflagen. Mal gucken, wie gut man das hinkriegt, wenn sie wieder in der afrikanischen Wüste 100 Leute wild durch die Luft wirbeln mit Feuerfontänen und weiß der Geier.
Ja, mal gucken. Mal gucken.
Mal gucken. Ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange wie unser nächster Kandidat, den wir auf der Liste haben. Uncharted, Mensch, ich glaube, ist auch so ein Dauerläufer, oder? Seit es uns hier eigentlich gibt in Podcast-Form. Videospielverfilmung, Mark Wahlberg, rein, raus, Nathan Drake, ja, nein, und dann, nee, Tom Holland macht's. Und jetzt hat Tom Holland
aber
selbst...
Aber Mark Wahlberg ist trotzdem dabei.
Tom Holland hat jetzt das erste Bild in voller Nathan Drake Montur auf Instagram gepostet, den Link auch hier natürlich in der Podcast-Beschreibung. Scrollt einfach mal runter oder klickt euch direkt da durch. Und ja...
Also gefühlt das letzte Mal, dass ein Foto von einer Spieleverfilmung so steil gegangen ist, war, glaube ich, Angelina Jolie als Tomb Raider.
Muss man aber sagen, oder ich muss speziell sagen, sieht richtig gut aus. Also ja, man.
Ich find's nicht gut. Es ist sehr, ja, was ich weiß, was du meinst. Es ist sehr, sehr nah dran.
Ja.
An der Vorlage.
Aber?
Aber ich sehe halt immer Tom Holland. Und Tom Holland ist bei mir weggespeichert als Spider-Man.
Das ist gerade so, das ist der zweite, oder also der Nebensatz, den ich noch quasi angeschlossen hätte.
Entschuldigung.
Es sieht sehr gut aus, wenn man sich damit anfreunden kann, dass es halt erstens ein sehr, sehr junger Nathan Drake ist, weil es ja quasi so eine Art auch Prequel-Geschichte werden wird.
Mhm, ja.
Ja, und dass es halt Tom Holland ist.
So, um das kurz zu halten, in Uncharted 3 konkret und auch in der 4 gibt es durchaus auch so Prequel-Sequenzen, wo du den jungen Nathan Drake siehst und so ein bisschen Background auch erklärt wird.
Ja.
Viele gehen davon aus, dass es ähnlich ablaufen wird hier. Und auch da hat er schon seinen pulpigen, dreckigen, zynistischen Humor an sich, den man so liebt von Nathan Drake in Uncharted. Das Problem ist, ich kann es mir halt eben einfach nicht vorstellen, wie Tom Holland es rüberbringt, wenn er flachsige Bemerkungen rüberbringt, habe ich das Gefühl, dass er große Schwierigkeiten haben wird, nicht Peter Parker zu sein.
Du meinst so eine leicht fehlende Abgebrühtheit vielleicht?
Ja, also ich würde mir wünschen, dass er das hinbekommt und dass das differenzieren kann. Ich weiß nur nicht, ob es halt funktioniert. Und dann kommt ja noch dazu, Ruben Fleischer hat ja jetzt hier final nun Regie geführt. Ne?
Ja.
Und ich mag ihn prinzipiell, aber da ist auch durchaus Hiss und Mit bei ihm.
Hiss,
ne,
was und Mit auf jeden Fall, ja. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen auch.
So, von daher abwarten. Ich brauche mindestens noch den Trailer, um mir da überhaupt mal ein erlauben zu können, ein Bild zu haben.
Dauert vielleicht nicht mehr so mega lange, denn gleichzeitig ging auch die Info ein, das Ding ist abgedreht, it's a wrap. Das heißt, ja, vielleicht dauert es wirklich nicht mehr lange, bis wir da die ersten Bewegtbilder sehen. Und was gleichzeitig hier mit im Postfach lag, ist Red Notice, auch abgedreht, auch it's a wrap, auch fertig. Falls ihr euch noch erinnert, neue Netflix-Produktion, ich glaube, bis jetzt die teuerste, quasi eigenfinanzierte.
Das ist korrekt.
130 Millionen Dollar, glaube ich, roundabout. Davon gehen 40 Millionen allein an Gal Gadot und Dwayne Johnson, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Und Ryan Reynolds ist auch noch im Boot. Der wird wahrscheinlich auch noch ein gewisses Stück vom Kuchen da mitnehmen. Und es ist durch. Es gibt auch hier neue Bilder vom Set. Auch hier der Link in der Podcast-Beschreibung. Und Alex, deine Meinung dazu.
Auch keine Meinung, ich brauche auch hier einen Trailer, aber Fakt ist halt, das Produktionsbudget ist auf höchstem AAA-Hollywood-Niveau.
Ja.
Das ist das am stärksten ziehende Cast, das du wahrscheinlich aktuell auf diesem Planeten vereinen kannst in einem Film.
Aber es ist schon abartig, oder? Wenn alleine The Rock halt mit 20 Millionen aus diesem Film rausgeht.
Ja, dann sind sie wahrscheinlich günstig weggekommen noch.
Oh, Dios mio. Man kennt das ja immer sonst, dass man so eine Gewinnbeteiligung hat, aber ich glaube, Netflix ist echt so auf dem Trichter. Hier, Grande Coronis, um das nach draußen zu tragen.
Ich würde ihn auch
20 Millionen, 20
Millionen. Ich würde ihn auch auszahlen. The Rock produziert ja bei seinen ganzen Filmen immer mit, ob das jetzt hier Skyscraper, Hobbs & Shaw oder was auch immer ist. Der produziert da immer schön mit. So, und das heißt, er kriegt und die Dinger gehen ja steil, jedes Mal, immer wieder.
Du meinst lieber 20 Millionen ausschenken, anstatt ihn dauerhaft an Tantiemen zu beteiligen?
Ja.
Macht mehr Sinn.
Und ich gehe durchaus davon aus, dass Netflix sich hier ganz, ganz, ganz viel erhofft von. Das bedeutet aber umgekehrt, damit
Franchise steht ja auch im Raum. Franchise-Erwartungen.
Ja, dass wir hier mal schließen können. Das bedeutet natürlich auch, dass meine Erwartungshaltung hier an der Stelle extrem hoch ist. Ne? Production Value stimmt, das Cast absolut oberfett.
Ja.
Jetzt muss da aber dann auch noch nachgelegt werden. Also, aber sowas von.
Ja.
Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir waren also bei Netflix, ist das ja immer so ein bisschen holprig, ne? Was die großen Produktionen mit den großen Casts betrifft, durchaus.
Sind noch ein bisschen in der Findung auf jeden Fall, ja.
Aber vielleicht haben wir ja nachher noch was in der Pipe, wo wir sagen können, vielleicht sind sie ja doch auf dem richtigen Weg, die Netflixianer mit ihren Big-Budget-Produktionen, oder doch nicht?
Ich bin gespannt.
Und das war deine Überleitung zu den Trailern.
Ja, im Sinne von, ich bin gespannt, aber vielleicht auch, was kommt denn noch Großes? Was kommt denn vielleicht noch von Schauspielern, die man kennt oder nicht kennt? Ja, so richtig kriege ich es, glaube ich, nicht hin. Aber ich fange, glaube ich, anders an. Und zwar bei den Trailern fange ich an mit einer Zeitreise in unserer Update-Folge Nummer 6. Und ich hätte es ja tatsächlich nicht gedacht. Da haben wir drüber gesprochen, dass Nicolas Cage in einem Film spielen wird, wo es um Jiu-Jitsu geht, wo er in regelmäßigen Abständen gegen ein Alien kämpfen wird. Und das klang so dumm und abgefahren, wo ich dachte, komm, oder wir beide dachten, komm, wir nehmen es mit rein, es wird eh nicht passieren. Und jetzt ist der Trailer dazu da. Und der Film heißt Jiu-Jitsu, Nicolas Cage ist dabei, Tony Jaa, Frank Grillo, kommt irgendwann am 20. November auf irgendwelche VOD-Plattformen und ja.
Ja, also Tony Jaa und Frank Grillo sind auf jeden Fall dabei, um dem Ganzen so ein bisschen vielleicht noch eine Ernsthaftigkeit zu geben, dass die Kampfsequenzen von der Choreo okay. vielleicht was hergeben. Ansonsten ist der Plot nicht vorhanden.
Nope.
Auch im Trailer nicht?
Nope.
Also es hatte was von Predator?
Ja, das ist aber glaube ich auch das Einzige. Ja.
Ne? Und also was bedeutet das? Irgendein außerirdischer Kämpfer kommt auf die Erde und...
Aller sechs Jahre, weil es ein Portal öffnet.
Kämpft. Ja, das hatte sowas von Mortal Kombat, fand ich.
Oder Stargate.
und kämpft.
Ja. Um die Menschheit zu unterjochen, wahrscheinlich.
Nicolas Cage ist ja so ein bisschen, also den ganzen Trailer über in so einer Mentorenrolle zu sehen, was mich so ein bisschen hier an diesen Zauberfilm hat erinnern lassen, wo er auch den Mentor spielt. Nee. Dessen Titel mir gerade nicht einfällt.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Aber zum Trailerfinale sehen wir, dass er sehr wohl hier im wahrsten Sinne des Wortes das Zepter in die Hand nimmt und kämpft. Das war, glaube ich, kein Zepter, das war ein Stock oder so, ne? Aber ich weiß
war
es nicht.
War es
nicht
sogar ein Schwert? Ich hätte eher gesagt, er hält
oder
es.
Ein Schwert.
Also kämpfen ist schon weit aus dem Fenster gelehnt, würde ich sagen. Es wirkt doch etwas unförmig, hätte ich gesagt.
Also hier und da, fand ich, sahen einige Sachen sogar ganz, ganz sexy gemacht aus. Ja. So von den Special Effects und den Kamera und den Bullet, also den Slow-Motion-Effekten. Gerade wenn dann auch halt ein Tony Jaa ein bisschen vom Leder ziehen kann. Mhm. Aber das wird schon, glaube ich, cringy. Mindestens mal.
Ich wollte
Grund,
sagen,
warum das direkt
ja.
auf VOD kommt und trotzdem sitzt da irgendwo was in meinem Hinterkopf, das sagt, guck dir das an.
Ich meine, der Trailer guck suggeriert, das hey, an. Das ist von einem Regisseur und mit ganz vielen Leuten entstanden, die halt vorher irgendwelche Kickbox und irgendwelche Martial Arts Filme gemacht haben und ich glaube, genau das Ding ist es. Man hat versucht, halt möglichst viele Kampfszenen ineinander zu reihen und hat irgendwie versucht, noch einen roten Faden drumherum zu stricken und das ist Jiu-Jitsu, der
Film. Das Ding ist, wenn du dir ein Ong Bak anguckst oder ein Revenge of the Warrior mit Tony Jaa beide, die haben auch keinen Plot. Die punkten halt wirklich rein durch unfassbar geil choreografierte, unfassbar aufwendig gemachte Kampfsequenzen. Wenn das hier da ist, dann finde ich, reicht mir das. Ich weiß ja, worauf ich mich hier einlasse, aber wenn nicht mal das quasi qualitativ passt, dann...
Aber wenn selbst der rote Faden aller sechs Jahre Alien-Invasoren-Killer-Jiu-Jitsu-Kampf-Dingens da reingestrickt wird, dann ist das schon, ja, gut. Wir haben es gerade schon, glaube ich, ausgebreitet genug.
Also ich werde mir da, glaube ich, ein Old Fashioned für anrühren. und den werde ich trinken und dann werde ich mal einen zweiten anrühren und dann bin ich wahrscheinlich bereit, den Film
zu gucken.
Anzumachen.
Genau.
Und ich gehe davon aus, dass ich dann durchaus darüber also lachen kann.
Ich weiß es
mindestens
nicht.
Mindestens das. Warum? Wir werden sehen, aber lachen.
Du hast auf jeden Fall mindestens 4 Wochen Zeit, dann das Ding auch sacken zu lassen, bevor vielleicht der nächste Film mit Tony Jaa vor der Tür steht, und zwar Monster Hunter, beziehungsweise, pardon, es gibt noch quasi einen übergeordneten Titel, Mila Jovovich, Monster Hunter.
An dem Punkt sind wir angekommen jetzt, ne?
Richtig. Mila Jovovich.
Das ist die Mila Jovovich-Show.
Hallo, wir haben es in einer der letzten Updates schon mal beleuchtet. Die Resident Evil-Filme wurden immer erfolgreicher und wir haben schon gespottet, jetzt Monster Hunter ist quasi schon die Fortführung. Wenn man einmal in der Wüste ist, hey, dann holen wir noch Drachen und Riesenschwerter dazu. Mein Gott.
Ja. Es ist tatsächlich, also eigentlich hätte ich zuerst gesagt, das ist eigentlich fast schöner, wie du es aufgezogen hast. Ich hätte gesagt, das ist Resident Evil mit Monster Hunter Monstern, wenn du den Trailer gesehen hast. Aber eigentlich ist es ist Resident Evil ja Mila Jovovich mit Zombies und Monster Hunter ist Mila Jovovich mit großen Monstern. Du hast schon recht.
Ja, schon.
Und genau das ist es. Also es sieht halt auch vom Production Value und vom Look and Feel. Ich meine, es ist halt auch der gleiche Regisseur und es ist halt irgendwie auch Mila Jovovich. Es sieht halt auch genauso aus, ne, wie die Resident Evil Sachen.
Aber findest du?
die Special Effects sind halt relativ gut, aber ansonsten finde ich, sah das irgendwie gefühlt aus wie die Resident Evil Sachen.
Genau, ne? Weil ich muss sagen, also auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber ich fand, der Trailer sieht für mich von dem, was man erwarten kann, was er ja auch sagt, was er vielleicht ist, sieht es eigentlich echt bocksolider aus.
Das Ding ist, ich bin jetzt kein Monster Hunter Experte, ne? Ich habe jetzt meine 60, 70 Stunden in Monster Hunter World abgerissen.
Mhm.
Ich bin der Meinung, das befähigt mich durchaus zu einer Meinung hier an dieser Stelle zu diesem Film. Und ich hätte akzeptieren können, wenn sie ähnlich wie bei den Spielen Figuren porträtieren und verfolgen, die in dieser Welt leben. Aber was sie hier machen, ist ja schon wieder alles ad absurdum zu führen und zu sagen, aus irgendeinem Grund kommt irgendein Sondereinsatzkommando in bester Stargate-Manier auf einmal in irgendeiner anderen Welt raus und wir wissen nicht warum. Und das regt mich furchtbar auf.
Gut, halt. Da bin ich halt zu wenig im Monster Hunter drin. Aber für mich sah das aus, okay, ähnlich gerade wie bei Jujitsu, ist es eine hauchdünne Story, um halt irgendwie in dieses Genre, in dieses Universum reinzukommen. Aber ich glaube, wenn man da, wie du schon gesagt hast, mit 2, 3 Old Fashion vielleicht auch sich davor setzt, dann kann man damit einen guten Abend verbringen und für mich gefühlt mehr Potenzial als das, wo wir gerade drüber gesprochen haben mit Nicolas Cage.
Ja, ich bin, also trotz der ganzen Meckerei bin ich wahrscheinlich mit den Old Fashions auch hier an der Stelle wieder d'accord, ja. Klingt vernünftig.
Ich habe es gerade gesagt, 30. Dezember war, glaube ich, Kinostart. Hattest du auch mit rausgesucht? Ich sehe teilweise hier auch den 3. Dezember angegeben.
Ja, das ist, glaube ich, im Flux.
Ja, genau. Deshalb halten wir uns zurück, wie gesagt, alle Angaben ohne Gewähr.
Ihr werdet es spätestens in der nächsten Update-Folge oder wann auch immer, wir wissen, dass es konkret wird, sicherlich wirst du es in den Releases mit haben.
Denke ich auch.
Bin mir sicher.
Wo wir meistens sowieso immer ein bisschen sicherer sind, sind die Netflix-Sachen oder Amazon Prime oder generell die Streaming-Sachen. Und da haben wir ja auch noch was im Programm für den 24. November und zwar Hillbilly Elegy.
Korrekt.
Ein Film, vor allem, es steht überall, a Film by Ron Howard, Hillbilly Elegy, a Film by Ron Howard, Ron Howard.
Mhm.
Ein Film mit Amy Adams und Glenn Close und, Dios mio.
Genau, und hast du, aber die wichtige Frage ist doch, also mal von Amy Adams und Glenn Close abgesehen, wusstest du, dass das der neue Streifen von Ron Howard ist an der Stelle? Das ist
doch
die wichtige Frage.
Nee, gut, dass du es nochmal erwähnst, das rückt, glaube ich, das Ding nochmal in neues Licht. Aber dieser Trailer, jetzt mal im Ernst, Ron Howard, ist pathetisch das richtige Wort? Ich weiß nicht. Ich habe diese ganze Zeit diesen episch-dramatischen Score im Trailer. Ich habe ganz viel Starduell zwischen Glenn Close, Amy Adams, verweint, verheult, shouting, screaming, crying. Ja, das hätte eigentlich der Filmtitel werden können.
Masken und dann Overacting. Also es ist jetzt auch fies, ne? Aber
ein bisschen, ja. Aber mir hätte es die ganze Zeit gereicht, wenn Filmtafel nur gesagt hätten, Oscar.
Oder? Das ist so ein bisschen, hätte das auch irgendwo...
Kann man denn einen Trailer so sehr auf Oscar-Nominierung halt trimmen?
Das ist wie wenn Saturday Night Live, glaube ich, parodieren würde, dass jemand versucht, ein Over-the-Top, ich möchte mich auf jeden Fall für irgendwie x Oscars anmelden.
Ja.
Zusammenschneiden würde, dann würde dieser Trailer rauskommen. Deswegen bin ich auch hin und her gerissen.
Ja.
Also ich meine, Regisseur, um über jeden Zweifel haben, das Cast eigentlich auch, da sind auch, glaube ich, da waren auch durchaus ein paar nette Szenen dabei. Ich weiß halt nach dem Trailer nicht, wie man das halt so einen Film zusammenkriegt. Und ja, da, bestimmt gibt es da auch irgendwelche ruhigen Momente.
Mhm.
Und wir haben nur die Over-the-Top-Creme de la Creme bekommen. Aber wenn mich das schon verschreckt, ja, und mir die Motivation raubt, da am 24. November übrigens auf Netflix einzuschalten, dann
Das ist schon echt dick. Also da muss man, ich werde wahrscheinlich auch mal reingucken, auf jeden Fall. Aber ja, mit der Kneifzange werde ich das Ding, glaube ich, anfassen. Vorsicht.
Und wie gesagt, vielleicht werden wir ja alle eines Besseren belehrt, ne?
Wahrscheinlich. Wer das noch ein bisschen schieben kann, der guckt einfach bei Amazon Prime vorbei. Da kommen nämlich einen Tag später am 25. beziehungsweise am 26. dann in den USA Uncle Frank online. Ein bisschen lockerer, ein bisschen seichter. Roadmovie mit Paul Bettany und Sophia Lillis. Und das ist dann doch, glaube ich, eher meine Baustelle. Alleine schon, weil ich gerade Roadmovie gesagt habe.
Aber sowas von, ey. Also da habe ich ja mal nach dem Trailer richtig Bock drauf, auf den Streifen.
So dolle Bock sogar?
Ja, durchaus. Also der hat mich gut angesprochen, optisch, auch der Plot, das Cast, das hatte diese gewisse Leichtigkeit, trotzdem durchaus auch die Message, die es versucht zu pushen, auch im Trailer schon, aber Paul Bettany als auch Sophia Lillis sehe ich beide sehr, sehr gerne, sah auch durchaus aus, als hätten sie ja Spaß an der Sache und von daher sind für mich hier alle Weichen gestellt, dass ich mir den auf jeden Fall, sobald es geht, Amazon Prime, bitte angucken werde.
Ich glaube, Sophia Lillis entdeckt, dass ihr Onkel, gespielt von Paul Bettany, schwul ist, begibt sich dann auf so eine Art Roadtrip bei
spielt aber auch in den 70er Jahren,
genau,
ne? Wichtig,
ist da ist, war das ja ein Tabu. Jeden Fall. Genau, und kommt sich dann, glaube ich, oder kommt mit dem ganzen Thema auch in so eine Art wieder Coming-of-Age-Schale, also dem ganzen Thema ein bisschen näher und entflieht so ein bisschen im Alltag, findet sich auch selbst. Findet so mehr heraus, um was es im Leben wirklich dreht. Und ja, es sah sehr süß gemacht und auch im kleinen Rahmen erzählt aus. Und ich habe mich aber wieder gefragt, wann darf denn Sophia Lillis endlich mal in einem Gegenwartsfilm spielen? Darf sie das irgendwann mal? Immer nur 80er, 70er jetzt mit dem Film Cradle und Hänsel, war es ja auch irgendwie noch weiter zurückgeworfen oder ins Märchen.
Was bitte? Warte mal kurz, Ronny. Hallo, was hast du gesagt? Ja? Am Publikum... Ja, okay, jemand im Publikum meinte Uncle Frank Insert Review. Ist erstmal notiert, danke, ja, für die Wortmeldung, ja.
Zukunftsanruf oder was? Schon? Okay, dann tragen wir das mal fix im Dezember ein. Wir gucken gleich mal, wann der erste Review-Termin direkt danach frei wird. Ich weiß nicht, wir haben hier noch was auf der Liste stehen. Da wäre ich mir ein bisschen unsicherer, ob das hier vielleicht in unsere Review passen würde. The Very Excellent Mr. Dundee.
Das habe ich wirklich nur so ein bisschen, ich habe es auf die Liste gepackt, gebe ich zu, einfach weil ich es kurz erwähnen wollte.
Aus nostalgischen Gründen?
Ja, und dass das existiert. Also das ist,
das hat mich am meisten überrascht, genau. Dass es mich überrascht hat, dass es mich überraschen kann, dass es das gibt.
The Very Excellent Mr. Dundee, wie in Crocodile Dundee. Und es ist Crocodile Dundee. Paul Hogan spielt mit.
Und spielt sich selbst.
Spielt sich selbst. Er spielt gar nicht Crocodile Dundee. Nein, er spielt Paul Hogan, der jetzt alt geworden ist und früher mal als Schauspieler Crocodile Dundee porträtiert hat. Also so ein bisschen so eine Jean-Claude Van Damme.
Stimmt, genau, ja. Richtig.
Unterfüttert mit Chevy Chase in der Nebenrolle, John Cleese in der Nebenrolle und Olivia Newton-John natürlich, weil das ist ja Crocodile Dundee in einer Nebenrolle, als sich selbst in einem völlig überzogenen Szenario. Also ja, er scheint so ein bisschen unzufrieden sein mit seinem Legacy, das er hinterlässt, sage ich mal, ne? Und versucht sich da auch durchaus von dem prominenten Freundeskreis vielleicht Ratschläge zu holen. Und es gibt halt so ein paar absurde Szenen im Film oder im Trailer. Für mich war auch nicht so ganz greifbar, was jetzt wirklich final der rote Faden sein soll.
Naja.
Aber einfach, dass die Leute sich zusammengefunden haben und dass diese Leute, wie zum Beispiel Chevy Chase, John Cleese, Olivia Newton-John auch und Paul Hogan sowieso, die du ewig nicht mehr in irgendwelchen Filmen gesehen hast, das ist der Film jetzt, wo sie wieder zusammenfinden, wo sie sagen, dafür gehe ich vor die Kamera. Das fand ich abgefahren.
Ja, finde ich auch. Vor allem auch gerade, es gibt so eine Polizeiverfolgungsszene zum Schluss, wo du siehst, mein Gott, John Cleese, das sieht aber,
das ist das trashy
sieht
gemacht, oder?
Aber übel aus. Und es wirkt halt alles von vorn wie bisschen wie so ein Fernsehfilm-Special, was sie mal so eben weggedreht haben. Aber ich weiß auch nicht, wo es herkommt, wer es gebraucht hat.
Niemand, aber ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Einfach nur, weil das Cast vorhanden ist und ich würde gerne wissen, wie sie sich selbst durch den Kakao ziehen oder nicht. Und aber wie?
Dann wäre das doch ein absoluter Kandidat für unsere Highlights-Rubrik. Irgendwann nach dem 11. Dezember, nachdem das Ding dann auf VOD online gegangen ist.
Ja, wenn wir es in Deutschland kriegen irgendwie, dann bin ich mir sicher, dass das in der Highlights-Rubrik zumindest bei mir auftaucht.
Wenn nicht, dann gibt es am 11. Dezember immer noch eine Alternative und zwar The Prom auf Netflix.
Den habe ich überhaupt mal gar nicht kommen sehen. So, und jetzt können wir schon mal vorwegnehmen, das ist eine Musical-Nummer, von daher hat sich Ronny direkt erstmal gemutet. Aber.
Er kennt mich so gut.
Wer spielt denn mit? Keine Ahnung. Kennt jemand Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden und Keegan-Michael Key? Wo ich dachte, hallo, was? Wann ist das denn passiert? Und dann dachte ich mir, okay, guck dir halt mit dem Cast den Trailer an. Wird bestimmt eine fette Nummer. Und dann saß ich da und dachte mir, nee, auch das nicht. Plot? Was? Production Value, okay.
Schwer greifbar.
Ist das alles für das, ist das alles für das Cast draufgegangen? Und wieso machen die bei sowas mit?
Na gut, generell, wenn
also
du
irgendwas Musical, entgeht mir, glaube ich.
Wenn du Musical in die Kinos bringen willst, dann ist es doch, glaube ich, eine der Auflagen, dass du James Corden halt mindestens schon mal halt mit dabei haben musst.
Du, ja, Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden haben alle das Talent zu tanzen und zu singen. So, das haben sie schon oft genug gezeigt.
Ja.
Und das ist auch völlig legitim. Aber wenn du so einen Cast vereinst, auch unter der Netflix-Fahne, dann hätte ich erwartet, dass der Trailer aber so richtig vom Leder zieht. Also für, ich muss gestehen, da kam für mich, du hast es bei Mr. Dundee gerade gesagt, Fernsehfilm-Vibes auf.
Mm, ja, stimmt. Tut mir leid. Da fehlt so die Größe einfach ein bisschen. So wirklich dieses,
ja,
dieses Knallige.
Und du, vielleicht ist da mega Kram dabei, Songs, die ins Ohr gehen, geile Choreos gemacht, aber auch da dann der Trailer nicht,
das nicht performt,
gereicht, um
das
zu
fand
überzeugen.
Ich, das fand ich nämlich auch, der Song im Trailer war ja so, mal so mega lame.
Also ja, ich fand bin, ich halt eben
gut,
auch.
Ich bin schon so kein Musical-Fan, aber das hat mich jetzt halt noch weniger abgeholt, das Ding.
Also ich kann es mir, also ich gucke mir ganz gerne mal einen wirklich auch gut gemachten Musical-Film, gucke ich mir gerne auch mal an. Jetzt ist es am 11. Dezember, gerade auch in der Vorweihnachtszeit auf Netflix. Die Chancen stehen also durchaus gut, dass der vielleicht mal in den Weihnachtsfeiertagen und im Weihnachtsurlaub vielleicht doch mal läuft. Weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass er nicht doch irgendwie
doch noch irgendwas hat.
Magie ist, die mir entgeht, weil ich sonst nicht nachvollziehen kann, wieso dieses Cast gesagt hat, ja, dieses Skript und so weiter, das ist eine gute Idee, ich bin dabei.
Läuft.
Weil ich nichts Besseres zu tun habe gerade.
Hm.
Nee. Next.
Weißt du, wo mich die Musik im Trailer wesentlich mehr abgeholt hat? Wobei es hat wesentlich fast schon weniger mit Musik an sich zu tun. Und zwar Raya and the Last Dragon. Neuer Film aus den Disney Animation Studios. Und die haben da so, was ist denn das? So ein durch den Synthi gezogenen Wahlgesang irgendwie immer wieder im Trailer aufpappen. Und das ist doch mal so ein Feature, ähnlich wie sie es bei The Mandalorian gemacht haben, bei dem Hauptthema. Das hat mich doch mal richtig gecatcht.
Das muss man ja noch kurz ausholen. Also erstmal ist es das Studio, die zum Beispiel Frozen oder Moana gemacht haben. Ne? So, das heißt, der Track Record, der ist schon... Da ist eine gewisse Messlatte da, durchaus, finde ich. Nicht nur Oscar-prämiert, sondern auch einfach, weil ich persönlich die ganzen Streifen halt wirklich exquisit fand.
Okay.
Und jetzt kam das hier raus, Raya and the Last Dragon, war ja schon angekündigt, auch glaube ich sogar mit Teaserbild.
Ja.
Und der Trailer ist ja nicht so richtig ein Trailer.
Das ist eher quasi wie so eine Teaser-Vorgeschichte so ein bisschen.
Ja, also das ist schon so ein, also da, gefühlt ist das eine komplette Filmsequenz, die sie da rausgekroppt haben. Ich weiß nicht, ob der wirklich dann, ob diese Sequenz auch im Film ist, das Trailer exklusiv ist.
Ich glaube schon, dass die Szene irgendwie am Anfang spielt und das, was man dann sieht, wo sie erwachsen ist, dass das schon irgendwann später im Film kommt und man das ja vielleicht relativ gut zusammengekniffelt hat. Aber ich kann mich auch täuschen, ja.
Es ist auf jeden Fall relativ wenig darüber hinaus bekannt, weil dadurch, dass sie so viel Zeit in dem Trailer dieser Sequenz, ich sag mal, geben, siehst du nicht viel mehr vom Plot. Also es ist gar nicht klar, worum es geht, glaube ich.
Mhm.
Wir wissen auch sonst nicht wirklich viel. Wir wissen, dass Raya gesprochen wird von Kelly Marie Tran. Ne? Die kennen wir groß geworden durch die letzten Star Wars-Streifen.
Mhm.
Wir wissen auch, dass Awkwafina mit dabei ist. Ansonsten wird es, glaube ich, relativ schnell relativ dünn, was die Infos betrifft.
Das stimmt allerdings.
Für einen großen Disney-Film, meine ich. Aber... ich fand auch hier wieder, die Weichen sind gestellt, das könnte eine richtig coole Nummer werden.
Ich fand's grafisch.
Also Universum fand ich cool.
Ja, das Universum sieht gut aus, gerade weil es ja auch so ein bisschen so einen postapokalyptischen Vibe kriegt, so im zweiten
Teil des
Teaser-Trailers, wie auch immer.
Und audiovisuell einfach eine obersolide Nummer wieder.
Grafisch sieht's echt gut aus, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen bei diesen typischen Animationscharakteren, die so ganz glatte Haut und keine Ecken und Kanten haben, da weiß ich immer noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, wobei man
als das Pet auftaucht, das sie in jedem Film haben, dachte ich mir, ich hasse euch, dass ich so billig bin, dass ich sage, das funktioniert, das ist das Cuteste, was ich jemals gesehen habe, bitte mehr davon.
Das reißt mich halt auch mal so ein bisschen raus, dass man halt immer diesen niedlichen
mich überhaupt nicht. Ich saß da, dachte mir, yep, all in.
Ah.
Ja, ich
okay.
Ja.
Da ist auf jeden Fall einer getriggert.
Die Antwort ist
worden.
Ja. Wo kann ich die Stofftiere bestellen?
Genau.
Danke.
Ja, sah nicht schlecht aus. Moana fand ich auch so okay, habe ich mir mal angeguckt, aber ja, es ist die Wahrheit, Alex.
The Rock singt für dich.
Ja,
und das ist, was übrig bleibt.
Für mich,
du
nur für mich.
Eben das hier.
Nee, das kann man ihn schon mal irgendwie zugutehalten, kann man schon sagen.
Das ist, glaube ich, anders, wenn du schon mal da gewesen bist.
März soll das Ding in die Kinos kommen. März, auch ohne Gewehr, erstmal nur der US-Zeitraum. Also. Aber es wurde, glaube ich, auch kein Jahr angegeben, oder? Doch, 2021, März 2021, aber mal gucken, was da noch kommt.
Eigentlich können wir uns das klemmen. 21 vielleicht.
Ja. Mal gucken, mal gucken. Ja, mal du, bitte, bitte. Was noch ein bisschen früher kommt, da können wir uns vielleicht wieder ein bisschen sicherer auch sein, denn das ist Netflix-Datum, 23. Dezember, pünktlich zur Weihnachtszeit, ein bisschen Sci-Fi-Apokalypse mal von der Seite betrachtet. The Midnight Sky von und mit George Clooney.
Boom.
Boom.
So, und da komme ich hier Full Circle nochmal auf Red Notice zurück.
Oh, dann muss ich aber fast auf die Uhr gucken, wenn du hier von Full Circle sprichst.
Nee, nee, alles gut. Ich hatte ja nur erwähnt, dass wir gesagt haben, die großen Dinger von Netflix sind teilweise so, Cast stimmt, Produktionsbudget war da, aber der Film selber ist so, So, jetzt hier der neue Streifen von George Clooney. Auch gefühlt ewig nicht mehr weder vor noch hinter der Kamera gesehen. Hatte ja da durchaus regelmäßig geliefert. Jetzt war doch, fand ich, auch eine Weile Ruhe gefühlt. Ich müsste nochmal genau in seinen Lebenslauf gucken. Und er meldet sich zurück mit Netflix vor und hinter der Kamera mit The Midnight Sky. Und ich fand, das sah schon relativ dick aus. Also da ist zumindest all das, was ich gerade beschrieben habe, was ich auch Red Notice bescheinige, erstmal da. Cast, check. Budget, check.
Ja.
Trailer fand ich, sah auch cool aus. Hat jetzt vielleicht erstmal das Rad nicht neu erfunden. Hat sich, glaube ich, relativ viel von den letzten Science-Fiction-Filmen links und rechts immer wieder zusammengeborgt.
Ja.
Das muss ja aber erstmal nicht schlecht sein.
Nee, aber den Eindruck hatte ich auch. Ne? Da war so, oh, da war irgendwie so ein bisschen, ja, im Groben war so Sunshine dabei, aber vor allem auch so Gravity, ein, zwei Szenen. Dann habe ich mich auch direkt jetzt hier an Mads Mikkelsen Polar wieder direkt erinnert gefühlt. Ja, und ich.
Aber nochmal, es kann durchaus sein, dass ja da am Ende, eine solide Nummer rauskommt. Ja. Und ich muss George Clooney bescheinigen, der hat eigentlich immer durchaus. Also die sind vielleicht nicht alle mega, die Filme, die er gemacht hat, gerade auch als Regisseur, aber das war eigentlich immer recht solide, fand ich. Da war jetzt nie was dabei, wo ich gesagt habe, das ist absoluter Schund, George.
In die Ecke.
Setz dich mal wieder, lass mal lieber vor der Kamera.
Ja, mal gucken. Um was geht's denn so richtig? Er ist irgendwie ein Wissenschaftler auf der Erde und es sind ein paar Astronauten im Weltall unterwegs, die quasi neue Lebensräume erforschen wollen. Nichts Neues, wie gerade schon eben gesagt. Sie wollen zurückkommen auf die Erde und er ist anscheinend offenbar der einzige Überlebende auf der Erde, weil irgendwas passiert ist, wovor er jetzt die Astronauten warnen will.
Ja, scheint so ein bisschen Eiszeit zu sein, ne? Erst hat er seine Tochter auch mit im Schlepptau auf
irgendwie
jeden Fall.
Irgendwie sowas, ja.
Und was ich halt ganz, ganz, ganz süß fand, und ich glaube, da soll es ja auch drauf hinauslaufen, ist, dass es so ein bisschen diesen Kontrast gibt, ne? Zwischen dieser persönlichen Komponente und dieser global-galaktischen, es geht um die Menschheit-Komponente, ne?
Ja.
Das dicke Science-Fiction und die persönlichen Schicksale. Und ich fand, es hatte halt nicht ganz so diese Cheesiness, wie zum Beispiel die mittlerweile schon abgesetzte, nach der ersten Staffel abgesetzte Netflix-Serie, deren Name mir auch schon wieder direkt entfallen ist. Mit nach I'm Mother, Mensch, wie hieß es denn? Mit Hilary Swank, die Serie.
Ach, Away, das meinst du?
Ja, danke.
Ah, siehst du, ist schon wieder abgesetzt? Das hab ich gar nicht mitbekommen.
Oh ja.
Oh, quasi noch eine News jetzt zum Abschluss. Weg damit, oder was?
Entschuldigung, ich wusste nicht. Oh ja. Ja.
Ah, ich bin überrascht etwas.
Nee. genau. Nee, aber da hatten wir ja den Trailer, oder ich weiß nicht, hatten wir den in der Beschreibung?
Ja.
Dick, da hatten wir, glaube ich, dick, gesagt, der war ein episch, bisschen viel,
schmalzig.
Ne?
Ja, es war sehr dick aufgetragen.
Ja, siehe Hillbilly Elegy. Aber ja, genau das war halt bei Midnight Sky, fand ich jetzt hier nicht der Fall. Ich fand das durchaus
reduziert, ja, realistisch.
Aber dick. An den richtigen Stellen, 23. Dezember auch wieder ein gutes Datum, um gefühlt so ein bisschen die ganze Familie für so ein größere Blockbuster. Wir klinken uns mal aus der nervigen Realität vielleicht aus, hauen uns alle zusammen vor Sofa, Popcorn-Nummer, ja. Warum nicht?
Schauen wir doch mal rein, oder? 23. Dezember von und mit George Clooney, The Midnight Sky. Also alle beim Spekulatius vernaschen, auch da eine Möglichkeit quasi ihren alten Schwarm nochmal im Streamingdienst aufleben zu lassen. Was waren das jetzt
hier? Das sind wir durchgekommen, ja.
Acht Trailer dennoch, ne? Und dann hier noch neue
Rubrik. Du hast die lange Pause gemerkt.
Dios mio, ne? Also haben wir ja schon ordentlich wieder durchgeprügelt. Und da war ja noch ganz viel anderes draußen im Netz. Also guckt euch da gerne mal um, was es an Trailern gab. Das war jetzt quasi durch unsere Gehirngänge durchgeschleuste Exklusivauswahl für euch. Aber ja, hat Spaß gemacht, das mal hier unter die Lupe zu nehmen. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch die nächsten Wochen trotzdem noch vielleicht so ums Eck kommt.
Genau, so, dann mach jetzt hier noch schnell soziale Medien und dann...
Genau, was haben wir verpasst? Was hat euch gefallen? Was könnt ihr vielleicht empfehlen? Wie immer, sozialen Medien, tretet gern in Kontakt mit uns. Liked uns, teilt uns, erwähnt uns, zum Beispiel auf Instagram, Twitter und oder Facebook. Unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Und am besten den gleichen Hashtag dazu verwenden.
NSRT Podcast.
Wunderbar, wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich definitiv jeder merken.
Von daher, vielen Dank, schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank auch an alle anderen fürs Reinhören auf jeden Fall. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bleib schön gesund. Schließe mich an. Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.